Vielleicht noch zwei Vorbemerkungen. Ich freue mich riesig, mal bei euch hier sein, der FEG Henggard. Ich fahre ja mal vorbei und denke immer, wie sieht echt die Gemeinde aus? Darum freue ich mich, hier zu sein. Ich finde es auch schön, wenn wir als Bund verbunden sind miteinander. Wir sind ja in Thaingen seit 9 Jahren. Und wir sind auch verbunden mit der FEG in Singen. Ich finde das so etwas Schönes. Oder auch mit Wilchingen. Oder ich war auch schon in Winterthur. Und darum freut es mich riesig, mal zu sehen, wer ihr seid und wie das so etwas geht. Das einfach so voraus. Ich freue mich riesig. Und das Thema, habt ihr schon gehört, das ich mitgebracht habe, das heisst, wenn der Himmel sich schon jetzt öffnet. Und dazu habe ich einen Text mitgebracht aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Ihr seht es da vorne. Und zwar der erste Text im zweiten Teil der Offenbarung. Wir haben letztes Jahr eine Predigtreihe gemacht über das Thema. Der zweite Teil der Offenbarung fängt im Kapitel 4 an und da geht es ja um Zukunft. Das war noch spannend. Wir haben ja nicht gewusst, dass dann Corona kommt und Lockdown. Wir sind dann im Lockdown im Kapitel 7, wo dran kam. Das war schon noch ganz speziell, die Situation. Also mit Kapitel 4 fängt Zukunft an in der Offenbarung. Die ersten 3 Kapitel, da geht es ja um Gegenwart, die sogenannte Sendschreiben, wo Jesus die ganz aktuelle Situation hineinredet von 7 Gemeinden damals in Kleinasien. Die 7 Sendschreiben. Aber es ist schon interessant, damals in Kleinasien hat es schon mehr als 7 Gemeinden gegeben, schon über 100, wo die Offenbarung geschrieben worden ist. Ja, warum denn das nur 7 Gemeinden? Die Bibelkenner wissen das. Die Zahl 7 ist die Vollzahl Gottes. Und so sind die 7 Sendschreiben beschrieben auch wie ein Querschnitt vom Glaubenszustand oder vom inneren Zustand von allen Christen und Gemeinden bis heute. Darum ist sie Gegenwart geschrieben. Also um es ganz einfach zu sagen, in einer Gemeinde kann, so bist du auf der gleichen Reihe der Stühle ein Laodicea-Christ sitzen und nebenan vielleicht ein Philadelphia-Christ oder ein Sardes-Christ und so weiter. Die sind hochaktuell, die Sendschreiben, jederzeit und auch für uns. Und dann ab Kapitel 4 fängt Zukunft an. Da geht es unter anderem auch um die Apokalypse. Und gerade im Gemeindekontext habe ich persönlich den Eindruck, hat man so in den letzten 20 Jahren so kaum mehr gewagt, auch diese Kapitel auszulegen. Man hat oft diese schwierigen Kapitel eher so ein bisschen den Endzeitspezialisten überlassen. Und das hat auch einen Grund, die Älteren von uns wissen das. So in den 60er, 70er bis 80er Jahren hat es ja im Nahen Osten mehrere Kriege gegeben. Oder auch Ölkrisen. Und damals, ich mag mich noch erinnern, weil ich auch schon älter bin, hat es einen Trend gegeben zu sehr spekulativen Auslegungen. Ihr könnt euch noch erinnern, da war irgendein Krieg, ist gerade ein Buch rausgegeben worden und hat man gesagt, ah, das ist jetzt eine Erfüllung von Ezekiel so und so und von Jesaja so und so. Und oft haben sich die spektakulären oder auch spekulativen Auslegungen schon bald als Falschauslegungen erwiesen. Und so hat man der Offenbarung einen Bärendienst erwiesen und hat auch das Vertrauen zu dem letzten Buch wie untergraben. Ich mag mich erinnern, ich weiss nicht, wie es gegangen ist, ich habe manchmal gewisse Predigten oder Bücher schon gar nicht mehr gelesen und nicht mehr gehört, weil ich dachte, das stimmt ja eh nicht. Da wird sich dann zeigen, dass das eine Auslegung ist, die nachher nicht aufgeht. Aber mein Eindruck ist, dass sich unterdessen das Blatt wieder ein bisschen gewendet hat. Auch die Pastoren haben viel nicht gewagt, über Offenbarung auszulegen, ja, weil man manchmal Angst hatte, nach der Predigt kommen von dieser Seite und dieser Seite. Ja, also wir sehen das anders. Aber mit diesem Moment hat sich das Blatt ein bisschen gewendet, ein neues Bedürfnis ist zu spüren, was hat Gott uns auch gerade durch das letzte Buch zu sagen. Gerade angesichts von diesen enorm schnellen globalen Veränderungen, wo wir im Moment drin sind. Und ich möchte heute Morgen mit euch etwas gerne teilen, was mich tief bewegt. Nämlich das, was uns zuerst in der Offenbarung über die Zukunft gezeigt oder gesagt wird im Kapitel 4. Denn das, was zuerst uns gesagt wird über die Zukunft, das überstrahlt alles andere, was wir auch noch lesen, noch in den nächsten Kapiteln der Offenbarung über die Zukunft. Aber auch das, was uns zuerst da gesagt wird im Kapitel 4 über die Zukunft, das darf ja auch unseren Alltag überstrahlen. Das ist ja nicht gerade apokalyptisch, oder? Und manchmal gleich auch ein bisschen. Wir hatten ja heute Morgen auch ein bisschen Aufregung gehabt, bevor es losgegangen ist. Eine kleine Apokalypse, das kennen wir auch. Und gerade dieser Text darf uns da auch helfen. Auch unseren Situationen. Uns richtig und gut zu orientieren und zu navigieren vor Gott. Und das einzuordnen, was vielleicht auch in unserem Leben belastend ist, was in unserem Leben schwierig ist, unverständlich ist. Warum? Weil der Himmel sich jetzt schon öffnet. Und jetzt möchte ich gerne mit euch den Text lesen, feierlich lesen, ist wirklich ein feierlicher Text. Und darum werde ich euch auch ein bisschen, einige Bilder zeigen. Man sieht es wahrscheinlich davon, und sonst kann man dann auch noch ein bisschen zutun, fühlt euch frei, wenn es zu wenig dunkel wäre. Und ich werde das Ganze, werde ich Unterstützung bekommen, mit ein bisschen Musik begleitet, wenn wir jetzt in den Text hineingehen. Offenbarung 4, wo es losgeht mit der Zukunft. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte, nämlich die Stimme von Jesus, und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand. Jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Ältesten. Diese waren in weiße Gewänder gehüllt und trugen goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, gewaltige Stimmen und Donnerschläge. Und vor dem Thron brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Und die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah aus wie ein gläsernes Meer und war von kristallener Klarheit. Und zu dem Bild, das uns hier gezeigt worden ist, möchte ich noch etwas ergänzen, das zum Ganzen einfach noch dazugehört, mit dem Vers aus dem nächsten Kapitel, Kapitel 5, Vers 6, was heisst: Und ich sah in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. einfach den Ton ausschalten. Danke vielmals. Der Johannes sagt uns da zuerst vier folgende Worte, haben Sie auch da vorne. Er sagt, ich sah und hörte. Ich sah und hörte. Und da stellt sich uns natürlich automatisch die Frage, ja, in welcher Verfassung war denn der Johannes, als er das gesehen und gehört hat? Das ist ja wichtig, die Frage, um nachher beurteilen, wie ernst können wir die Texte überhaupt nehmen? Ist der Johannes da in einem Zustand von einer religiösen Trance? Oder von einem Zustand von Ekstase? Johannes selber gibt uns ganz einfach und sachlich eine Antwort im nächsten Vers, im Vers 2. Er sagt, ich wurde vom Geist Gottes ergriffen. Das heisst also mit anderen Worten, das alles, was der Johannes da gesehen hat und gehört hat, das hat er erlebt in höchster geistlicher Konzentration. Das hat er erlebt bei höchstem oder vollem Bewusstsein. Also er war nicht benebelt mit irgendwelchen Drogen. Er hat sich auch nicht irgendwie in ein Wunschdenken, religiöses, hineingesteigert. Bei dem Wechsel von der Gegenwart in die Zukunft. Sondern er stieg natürlich in einer Vision, aber bei vollem Bewusstsein auf, aus der diesseitigen Dimension jetzt in die jenseitige Dimension. Er stieg raus aus seinem Alltag. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Wir wissen einfach, dass er zu dem Zeitpunkt ja verbannt war in Patmos. Unterdessen waren ja riesige Christenverfolgungen vom Römischen Reich. Und der Apostel Johannes war ja schon ein alter Mann, aber der scheinbar war ja noch gefährlich für das Römische Reich, dass er ihn verbannt hat nach Patmos. Ich weiß nicht, was er dort gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er Selbstversorger war. Er musste vielleicht selber Herdöpfel abpflanzen, Wasser holen. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall. Irgendwie in so einer Tätigkeit, vielleicht auch zur Nacht, wir wissen es nicht. Passiert das, wo er aufsteigt aus seinem Alltag raus in die himmlische Dimension, und wie wir gehört und gelesen haben, wie ein Stecken. Steigt er da rauf in den Himmel und sieht eine geöffnete Türe. Und was hat er durch die geöffnete Türe gesehen? Es wird uns hier beschrieben im Vers 2. Er sagt, ich sah einen Thron im Himmel stehen. Wir haben schon davon gesungen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment von diesen einfachen Worten stehen bleiben. Was heisst das? Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Was ist ein Thron? Was geschieht auf einem Thron oder auch in der Umgebung von einem Thron? Der Johannes darf da einen Blick werfen an den Ort, wo die Rettungsgeschichte von Gott und auch die Weltgeschichte von Gott letztendlich zum Ziel, zum Ende geführt wird. Der Johannes darf da einen Blick werfen ins Zentrum von der Kommandozentrale Gottes, von der Heils- und Weltgeschichte Gottes. Ja, noch mehr. Wir heute Morgen, wo wir hier beieinander sind, auch im Livestream, wir Winzlinge werden heute Morgen gewissermaßen, es bewegt mich so tief, an die Hand genommen und wir dürfen auch vor dem Thron herstehen. Wir Winzlinge, habe ich übertrieben? Die Bibel sagt, dass alle Völker zusammengerechnet auf der Erde wie ein Tropfen sind, an einem Eimer aussen runterrinnen tut, wo man ja nicht beachtet im Alltag. So winzig sind wir. Und wir werden heute Morgen an die Hand genommen und dürfen auch vor diesem Thron herstehen, wo die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden in Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf das Universum, in Bezug auf die Erde. Was für ein Privileg! Ich möchte das mit einem ganz einfachen Beispiel ein bisschen veranschaulichen. Es hinkt zwar. Aber vielleicht hilft uns ein bisschen, das Privileg deutlich zu machen, das man heute Morgen hat mit diesem Text. In der Schweiz gibt es ja auch Thronen, wo regiert wird. Nicht nur ein Thron gibt es, sondern es gibt 7 Thronen, wo unser Land regiert wird. Wo stehen die? Die 7 Thronen sind mehr so Holztisch. In Bern? Ja, wo genau in Bern? im Bundeshaus und wo noch genau stehen die sieben Throne, wo regiert wird in der Schweiz? Wo genau? In Bern, Bundeshaus? Jawohl, im Bundesratszimmer. Frage an euch, wer hat schon mal dort rein? Hand auf. Ich habe die Frage schon mehr gefragt, dann hebt mal ab und zu jemand auf und dann frage ich immer noch, ja, hast du in das Bundesratszimmer während dem regiert worden ist? Ja, nein, oder? Das wäre es doch. Stellt euch mal vor, mir oder auch ich komme ein bisschen aus einer politischen Familie, ich ging sofort, Wir dürften ins Bundesratszimmer rein, während dem regiert wird. Jetzt über die nächsten Lockerungen von Corona zum Beispiel. Was wäre das? Wow! Nicht? Das wäre dann eher. Und ich könnte mir vorstellen, beim einen wie beim anderen käme das sogar bei der Beerdigung, würde es noch erwähnt im Lebenslauf. Er oder sie durfte einmal dabei sein, wo regiert worden ist. Das wäre schon noch etwas, oder nicht? Wow! Und ich habe gesagt, es ist ein Vergleich, der hinkt, weil wer ein bisschen draus kommt in der Politik, weiss, die sieben Bundesräte, die haben gar nicht so viel zu sagen. Manchmal tun sie mal leid. Die müssen machen, was die EU sagt, die müssen zum Teil machen, was Parteien sagen, die müssen der Taskforce glauben, die müssen folgen und glauben auch noch. Ja. Und sie müssen, was die Chefbeamten vorgeben, so frei sind die nicht beim Regieren. Und jeder Bundesrat weiss, aus dem Thron, wo er sitzt, gibt es etwa 100, die immer am Sagen sind von dem Thron. Oder? Das ist ja immer umstritten, da will ein Haufen andere dort hocken. Also ich kann nicht so, ich beneide sie nicht so, die Bundesräte. Obwohl sie näher wäre. Mal dabei zu sein, wo regiert wird. Das ist jetzt noch ganz ein schwaches Bild. Und wir werden heute Abend, heute Morgen, ich sage es nochmal, gewissermaßen an die Hand genommen und werden an den Ort geführt, wo die wichtigsten Entscheidungen, ich sage es nochmal, getroffen werden, was in Zukunft passieren wird auf dieser Erde und im Universum. Ist das nicht ein Privileg? Also ich erwarte, hätte jetzt erwartet, dass ihr alle aufspringen und Halleluja rufen, aber wir sind ja nüchterne FEGler und das ist auch gut so. Aber im Herzen ist schon ein Privileg, was uns da geöffnet wird. Also mich bewegt das jedes Mal zutiefst. Nur schon die Worte, ich sah einen Thron im Himmel stehen und jetzt heißt es weiter, und auf dem Thron saß jemand. Interessante Formulierung. Der Johannes ist also ganz vorsichtig. Er haltet gewissermaßen der Atem an, um das zu beschreiben, was er sieht. Auf dem Thron saß jemand. Und trotz der fehlenden Namensnennung wird uns da etwas ganz Wichtiges gesagt. Auf dem Thron saß jemand. Was heisst das nämlich mit anderen Worten? Wer sitzt da also? Eine Person. Ganz entscheidend wichtig, auf dem Thron sitzt nicht irgendeine unbeschreibbare oder undefinierbare kosmische Energie. Auf dem Thron sitzt nicht irgendwie eine unkontrollierte Naturgewalt, die plötzlich losbricht. Auf dem Thron sitzt auch nicht irgendein Prinzip, wie die Philosophie seit vielen Jahrhunderten versucht, Gott zu definieren. Sondern auf dem Thron saß jemand. Warum keine Namensnennung? Wir wissen ja, wer es ist. Und trotzdem wird es nicht genannt. Das hat einen Grund. Etwas, wo wir ein bisschen verloren haben zum Teil, wenn wir so manchmal recht kumpelhaft geworden sind, auch im Umgang mit Gott, obwohl das ja auch schön ist. Wir dürfen eng verbunden sein mit Gott, mit Jesus. Aber die alten Juden, die haben derart Respekt vor dem Namen Yahweh, dass sie ihn aus lauter Respekt nicht ausgesprochen haben. Und das ist der Hintergedanke auch da. Oder andere Namen eingesetzt haben, wie zum Beispiel der Name Adonai. Im Alten Testament haben wir viel der Herr, der steht im Hebräischen, Yahweh. Man hat so Respekt gehabt, dass man den Namen gar nicht ausgesprochen hat. Und darum heisst da, auf dem Thron saß jemand. Das heisst, Yahweh, der Gott, sitzt da, er regiert und lenkt souverän und uneingeschränkt im Grossen und im Kleinen. Im Gegensatz zum Bundesrat, der kann nicht uneingeschränkt regieren. Aber der, der auf dem Thron sitzt, ich sage es nochmal, der regiert und lenkt uneingeschränkt souverän im Grossen und im Kleinen. Er ist der uneingeschränkte König über die Zukunft, über das ganze Universum, aber auch über mein Leben. Das tönt so schön. Und vielleicht hast du manchmal gerade Mühe mit dem Gedanken und ich manchmal auch. Dass Gott wie ein König souverän und uneingeschränkt regiert. Und manchmal haben wir gerade mit dem Mühe, dass wir sagen, ja, wenn Gott wirklich ein richtiger König ist, der uneingeschränkt regiert, warum greift er denn nicht mehr ein, wo Unrecht in dieser Welt passiert? Ich habe kürzlich einen Dokumentationsfilm gesehen aus Auschwitz, wo gezeigt wurde, wie die Deutschen während dieser Zeit von Auschwitz perfektioniert haben, immer noch mehr Leute, bis 8'000 Leute zu vergasen und zu verbrennen. Mit intelligentester Perfektion obendrauf, ohne die Vergasung nachher sauber putzen, nur aufstellen. Dort sind die Öfen, die Tag und Nacht brennt haben. Und das läuft Tag für Tag, Monat für Monat. Und Gott schaut zu und er soll ein König sein, der uneingeschränkt regieren tut. Manchmal haben wir mit dem Mühe, oder nicht? Oder warum, wenn, ich sage ein anderes Beispiel, wenn Gott wirklich uneingeschränkt regiert als König, warum macht er denn nicht einfach die Kranken gesund? Oder zumindest mal alle Christen, wenn sie krank sind, gesund. Haben das auch schon erlebt? Wir erleben das. Menschen gesund werden durch Gebet, aber wir erleben viel auch, dass es nicht passiert. Aber er ist doch uneingeschränkt der König. Warum macht er es denn nicht? Warum tut er auch nicht alle meine Wünsche, die ich habe, auch als Christ, vielleicht auch gute Wünsche? Erfüllen. Und gerade das wird uns besonders zeigen in der ganzen Offenbarung. Gott ist eben nicht ein kitschiger Märchenkönig, obwohl er souverän und uneingeschränkt regiert. Sondern Gott regiert uneingeschränkt auch in dem, und das zeigt uns die Offenbarung, und das bewegt mich immer wieder. Er tut uneingeschränkt regieren, auch in dem er warten kann. Gott tut uneingeschränkt regieren in dieser Welt, indem er auch das Böse ausreifen lässt und aushalten kann. Parallel dazu haben wir im Psalm 2, das ist ein mächtiger Psalm, dort heisst, dass die Völker dieser Welt sich alle auflehnen gegen Gott. Und dass sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande. Wir wollen los sein von allen Wertmaßstäben Gottes, erleben wir auch im Moment. Unsere Gesellschaft, mitten in der Pandemie, wo man ein bisschen zur Besinnung kommen, wird Ehe für alle verabschiedet im Parlament. Das ist etwas von dem. Lasst uns zerreißen, ja, alle Wertmaßstäbe. Was haben wir in den letzten Jahren in schneller Zeit an Wertmaßstäbe abgeschafft in unserem Land? Von Gott? Das heisst dort im Psalm 2, alle Völker lehnen sich auf und sagen, wir wollen los sein von Gottes Wertmaßstäben. Und was macht Gott im Himmel? Kennt ihr den Psalm? Da wird uns Gott beschrieben, wenn er uns nur ganz selten in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Nämlich, er weiss es, wie Gottes Reaktion ist auf alle Rebellion der Menschen zusammengerechnet. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Das ist Souveränität Gottes. Und der im Himmel wohnt, heisst nachher, spottet ihres. Und das zeigt uns im Besonderen die Offenbarung. Gott regiert, indem er warten kann, indem er sogar das Böse kann aushalten kann. Aber nochmal etwas zeigt uns die Offenbarung, dass Gott mit geduldiger Liebe um Menschen wirbt, bis zuletzt durch Gericht und Gnade. Ich glaube sogar, dass das Gottes Lieblingsbeschäftigung ist. Und darum geht ihr wieder in den Irak, weil das Gottes Lieblingsbeschäftigung ist. Menschen zu werben, für sich zu gewinnen, durch Gericht und Gnade. Und er tut es noch heute. Das Beispiel, das mich sehr ermutigt hat in unserer Gemeinde, in der zweiten, wie sagt man, der Corona-Welle, haben wir eine Evangelisation geplant. Und jetzt, was machen wir? Teil der Gemeinde gesagt, keine Chance, müssen wir nicht machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen es gleich. Ja, kommt jemand. Am ersten Abend war eine Frau da, die ihr Leben Jesus übergeben hat, die wir nicht kennen. Dann war die Evangelisation vorbei und wir dachten, ja, wir hätten ja einen Glaubenskurs machen. Aber geht das überhaupt? Ja, nein, es geht vielleicht nicht. Dann habe ich noch jemandem angerufen, den Interessenten. Ich dachte, ja, wahrscheinlich geht es nicht, aber ich frage noch. Ja, natürlich, ich habe schon in meinem Agenda alle Termine eingeschrieben. Ja, so. Und dann ruft jemand an, ich will mich auch noch anmelden. Gar nicht gemerkt, dass die Person auch noch dabei war. Und letzte Woche hat eine Person auch von denen mit mir ein Gespräch gewünscht, wo ich gemerkt habe, ist ganz nah dran, den Schritt zu Jesus zu machen. Muss man es nochmal überlegen, aber ich bin ganz nah dran. Was ist das anders? Gott regiert und wirbt mit seiner souveränen Macht um Menschen. Johannes beschreibt jetzt da Gottes Aussehen nicht direkt, das kann er ja gar nicht, aber er beschreibt vor allem Gottes Lichtsausstrahlung in diesem Text, auch seine engste Umgebung um den Thron. Vers 3 heisst zum Beispiel, von dem, der vom Thron sitzt, geht das Leuchten aus wie von Edelstein. Das heisst, von Gott geht pure Herrlichkeit aus. Wir finden ja die Bilder, die Symbolik finden wir ja alle irgendwo in der Bibel. Das hilft uns auch, die Offenbarung auszulegen. Ist nicht so kompliziert, wenn man einfach die Symbolik auch an anderen Orten findet. Ein Bild, die Edelsteine da mit verschiedenen Namen, das ist ein Bild von Gottes Herrlichkeit, die von ihm ausgeht, von Gottes Klarheit, auch von Gottes Kostbarkeit. Und da wird uns im Vers 3 weiter ein Regenbogenkranz beschrieben, der funkelt um Gottes Thron herum. Ja, wo ist denn der Regenbogen entstanden? Wunderbare Bilder. Seit wann gibt es den Regenbogen? Seit der Sintflut, wo Gott einen Bund geschlossen hat und gesagt, das wird nie mehr passieren. Also ein Bild auf Gottes Bundestreue, auf Gottes Gnade. Auch zeigen dir, Gottes Ziel ist nicht der Untergang der Menschen, wie die Klimaaktivisten so befürchten. Sondern Gott hat ein anderes Ziel, eine neue Welt, eine neue Schöpfung. Eine neue Welt, eine ewige Welt. Und wenn wir noch ein paar Minuten geben, dann würde ich gerne noch einen Gedanken herausgreifen aus diesem sehr reichhaltigen Text. Mögen wir noch nach Abendmahl und wunderbarem Lobpreis. Es war wunderschön. Ich kann den Heim schwärmen. Als Ermutigung an die Band, wie ihr da gesungen habt, wunderschön. Und vieles schon besungen, was in diesem Text ist. Aber es gibt noch einen Gedanken im Vers 4. Ist uns beschrieben, dass jetzt um den Thron Gottes herumstehen, wie in einem erweiterten Kreis, 24 weitere Throne. Und auf jedem von diesen Thronen heisst es, sitzt je ein Ältester. Und da ist natürlich die Frage, wer sind die Ältesten? Wer ist das? Im Griechischen wird, was im Deutschen da als Älteste übersetzt wird, ist das Wort Presbyteroi. Das kennen wir eigentlich auch im Deutschen. Presbyteroi, das heisst zum Beispiel Vorsteher oder Gesandter, aber es heisst auch Repräsentant. Also sie sind Repräsentanten für irgendetwas, die 24 Ältesten. Und darum kommen die meisten Ausleger zur folgenden Auslegung und sagen, die 24 Presbyteroiden sind eben 24 Repräsentanten vom Volk Gottes oder von der Gemeinde Gottes von allen Zeiten. 24 zeigt das auch an, 12 aus dem Alten Testament ist das Bild, das wir immer wieder finden, auch in der Offenbarung, und 12 aus dem Neuen Testament symbolisch für die Apostel. Und die 24 Presbyteroi haben wir gelesen, tragen, passt gut zum Abendmahl, die tragen weisse Kleider, die ihnen geschenkt worden sind durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, was wir jetzt gerade gefeiert haben miteinander. Darum dürfen auch wir weisse Kleider haben von Gott, reingewaschen, das Blut von Jesus. Aber ich möchte noch auf einen anderen Gedanken eingehen, der mich so bewegt hat. Sie tragen nicht nur weisse Kleider, sondern was tragen sie auch noch? Goldene Krone, oder im Griechischen kann man auch übersetzen, goldene Siegeskränze. Goldene Siegeskränze. Kränze. Ja, was bedeutet denn das? Ich möchte es ganz einfach auslegen, das bedeutet Zugehörigkeit, nicht nur von diesen 24, weil wir auch integriert sind bei diesen 24, Zugehörigkeit von uns Gläubigen zu Jesus als dem Sieger. Ich finde das so ermutigend in einem Lied, ich würde es gerne mitnehmen als Souvenir da vom Dienst heute. Hängt gerade über die Auferstehung, das habe ich noch nie gehört. Der tiefe Text. Und genau das ist in dem gesehen, ich auch in dem Text drin. Im Neuen Testament wird uns nämlich gesagt, dass wir, die Gläubigen, die jetzt noch leben auf dieser Erde, die jetzt auch da sitzen oder am Livestream sind, dass wir bereits dürfen, jetzt schon mitgekrönte sein bei Christus. Das klingt ein bisschen komisch, wir sitzen ja nicht so recht an Gottes, wir sitzen da auf unserem Stuhl. Und trotzdem heisst es so, ich möchte das vorlesen, im Epheser 2, Vers 6 heisst es, dass durch den Sieg von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung, wie es im Lied auch geheißen hat, lässt er uns jetzt schon mitsitzen auf seinem Thron. Das ist ein bisschen eine spezielle Formel, aber steht das so? Er lässt uns jetzt schon, obwohl wir da sitzen, mitsitzen auf seinem Thron. Natürlich nicht noch nicht real, das ist erst in der Zukunft. Aber im Geist darf es jetzt schon so sein. Das heisst, wir Christen dürfen, wir wiedergeborenen Christen dürfen jetzt schon Anteil haben am Sieg von Jesus. Darum schon jetzt Mitsitzende. Oder nochmal anders formuliert, wir dürfen jetzt schon, in seinem Lied schön zum Ausdruck kommen, ist, wir dürfen jetzt schon durch seinen Geist das Böse besiegen. Wo unser Leben tritt oder wo sich immer wieder einnisten will in unser Leben. Das kennen wir ja alle, den sogenannten Glaubenskampf. Und wir haben, solange wir Christen sind. Wir sind immer wieder angefochten. Die Sünde möchte sich immer wieder irgendwo einnisten bei uns. Aber wir dürfen in dieser ganzen Spannung rein, dürfen wir jetzt schon mitgekrönte sein. Was heisst das? Ich möchte ganz ein praktisches Beispiel machen aus meinem Leben. Was machen wir oder was mache ich, wenn wir verletzt werden von irgendjemandem? Das ist manchmal ein blödes Wort, verletzt. Heute sagt man die ganze Zeit, wir sind verletzt. Wir sind eine ganze Generation von Opfern und niemand mehr ist Täter. Also ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit dem. Bis in die christliche Gemeinde, ich bin verletzt worden. Und wenn man es genau anschaut, ja, meine Hoffnungen sind einfach nicht erfüllt worden. Aber vielleicht sind ja die Wünsche und Erwartungen falsch gewesen. Bin ich verletzt? Hat man beim Ausgang hat man jemand nicht so freundlich an dir gesagt, ich bin verletzt. Aber ich rede jetzt von richtigen Verletzungen, die gibt es. Dort müssen wir ein bisschen umdenken bei dem überpsychologisierten Empfinden. Immer Opfer, manchmal schon in der Familie, wir haben 5 Kinder, die gross sind. Alle sind manchmal Opfer, oder? Niemand ist Täter, geht ja nicht auf. Aber jetzt sind wir wirklich verletzt. Ich bin kürzlich einmal so richtig verletzt worden von jemandem. Und wie reagieren die? Es gibt diejenigen, die ziehen sich dann zurück. Und dann gibt es die anderen, die gehen in Angriff. Ich bin eher so ein Typ. Also wenn mich jemand verletzt, ihr könnt es probieren, das soll ich nicht anraten. Bei mir ist es so, ich kann gar nichts machen. Da kommt Munition zum Zurückschiessen automatisch ins Maschinengewehr rein. So nach dem Motto, wie du mir, so ich dir und noch einen drauf. Und darum hat Gott schon im Alten Testament dem Chaos gewehrt und hat gesagt, Auge um Auge, nicht? Wenn der eine das Auge ausschlägt, schlägt dem anderen geht beide aus. Das wäre sonst naturell von uns Menschen. Gott schon mal geschaut, Schadensbegrenzung, Zahn um Zahn, wenn wir einen Zahn ausschlagen, schlägt das ganze Gebiss aus. Das ist das naturell von uns Menschen. Und hat Gott gesagt, halt, halt, du darfst nur einen Zahn ausschlagen beim anderen. Und im Neuen Testament ist es nochmal anders. Ich bin kürzlich mit einer Frau zusammen vom Alter im gleichen, von der gleichen Preislage. Wir hatten ein anständiges Gespräch am Tisch. Und plötzlich wird die Frau total ausfällig. Total aus dem heiteren Himmel raus. Und beleidigt mich aufs Feinste. Und wisst ihr, was bei mir passiert ist? Maschinengewehr ist gerade vorgekommen. Ich dachte, die freche Tante! Gläubige Frau, muss ich mir das gefallen lassen als Pastor, der schon langsam graue Haare hat? Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt kommt es nicht gut, wenn das Maschinengewehr lässt. Weißt du, was dann passiert ist? Man ist in den Sinn gekommen. Kronen aufsetzen! Sofort Kronen aufsetzen! Siegeskrone von Jesus. Ist mir bewusst worden, ich darf jetzt den Sieg beanspruchen von Jesus. Und das hat mir geholfen. Da habe ich gerade ein bisschen erschreckt, gell? Aber im Leben ist es halt manchmal ein bisschen dynamisch. Und das hat mir in dem Moment geholfen, trotzdem respektvoll bleiben, trotzdem zugewandt bleiben. Natürlich hat im Gespräch schon ein bisschen Salz drin tun, aber das steht ja schließlich in der Bibel. Aber das hat mir dort geholfen. Ich bin schon jetzt mitgekrönt. Ich darf im Geist schon jetzt mitsitzen. Ich muss nicht gleich zurückschlagen. Und darum haben auch die Texte ganz alltagsrelevant. Und so dürfen wir euch zum Schluss einen Einblick tun zum Thron Gottes. Und als letzter Gedanke, das will ich es auch zeigen. Und den möchte ich euch mitgeben. Und auch mir selber, ich habe gemerkt in der Vorbereitung, ich brauche es auch wieder für die nächste Woche. Wenn wir vor Einblick dürfen haben vor dem Thron Gottes, es heisst, Christen wissen, wo das eigentliche Machtzentrum des Universums ist. Das ist nicht Peking. Das ist auch nicht Schwiegermutter, die manchmal so furchtbar Druck macht. Ja, die kann zum Zentrum werden vom Universum, wenn man sich nur auf das fokussiert. Das Zentrum ist auch nicht der Nachbar, der uns das Leben schwer macht, sondern Christen wissen das Machtzentrum, wo es das ist im Universum. Und das zeigt gerade der Vers 5, wo es dann heisst, vom Thron gehen aus Blitz, Donner und gewaltige Stimmen. Und diese Symboliken sind in der Bibel oft ja als Zeichen von der Gegenwart Gottes oder auch für sein kraftvolles und für sein zuverlässiges Reden oder auch für die Tröstungen Gottes. Und genau das finden wir schon im Alten Testament, in den Psalmen, wo es immer wieder heisst, vom Herr, der eben auf dem Thron sitzt, er ist meine Burg, er ist meine Festung. Und wenn uns das bewusst wird, er ist im Machtzentrum vom Universum, das gibt uns immer wieder auch Gelassenheit. Ein Beispiel noch dazu. Eine gläubige Person hat das Taxi angehalten, weil es spät dran war, hat zum Chef ein Gespräch gehabt und der Taxifahrer merkt, die Frau ist völlig aufgelöst und völlig nervös und sie sagt auch, es könnte sein, bei diesem Gespräch wird mir gekündigt. Und dann sagt der Taxichauffeur, wahrscheinlich war er auch ein Christ, sagt der Frau, wissen Sie was, Ihr Chef ist für Gott nur eine kleine Nummer. Das ist etwas von dem. Christen wissen, wo das Machtzentrum ist. Und das wünsche ich uns allen, euch allen auch für die nächste Woche, dass wir in dieser tiefen Geborgenheit dürfen durch den Alltag gehen und das auch erleben. Dass der, der am Thron ist, der ist auch in uns, wie wir es gesungen haben. Amen. Darf ich noch kurz mit uns beten? Wir stehen einmal auf in Thayngen, aber ich weiss nicht, wie eure Gepflogenheiten sind. Lieber Herr Jesus und auch lieber Vater im Himmel, du bist ein heiliger Gott und doch dürfen wir vor deinen Thron kommen und heute Morgen dürfen kommen. Und wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du alles im Griff hast. Jetzt, in dieser Welt und auch in unserem kleinen Leben. Und dass das auch für die Zukunft gilt. Da preisen wir dich dafür. Und wir wollen uns darin üben, in dieser Geborgenheit auch in die nächste Woche zu gehen. Danke, dass du für uns vorausgehst. Danke, dass du die Wege gebahnt hast. Danke, dass uns nichts begegnet, wo nicht zuerst bei dir vorbei ist und wo du abgesegnet hast. Ich lobe und preise dich dafür, Jesus, auch für dein wunderbare Evangelium, dass du in uns wohnst, wie wir gesungen haben, das hat mich so bewegt. Und danke auch für die Gemeinde hier in Henkart. Du sie reich segnen. Hilf auch für ihre weitere Tätigkeit. Ich habe da irgendwo gesehen, ein Plakat für Kinderwoche, dass ein reicher Segen darf entstehen. Dass das Licht vom Evangelium hell kann strahlen, auch weiter in diese Gegend. Amen. Ich danke euch vielmals für alle Geduld. Es ist heute ein längerer Gottesdienst geworden, aber ihr seid ganz brav gewesen. Merci vielmals.